Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da sind wir mal wieder.
Genau, hallo und willkommen im neuen Politik-Podcast.
Um Gottes Willen, ich glaube, das machen wir nicht auf das Fass.
Oder führen es nicht weiter. Ja. Wir hatten ja eben schon sehr, sehr interessante Gespräche, ja, über die aktuelle Weltlage und Politik.
Ja,
war was anderes als Computer. Ja.
Naja, wir reden ja sonst auch über Autos, nicht nur über Computer.
Ja, aber gerade Politik und Weltthemen und Brandherde, und das kommt ja eigentlich eher weniger vor im Podcast. Von daher.
Ja.
Ich bin gerade überlegen, wie hieß denn der eine Podcast?
Es gibt so viele.
Es gibt so viele.
Ja, der Podcast meine ich, nicht der Name.
Nein, ich meine, hier in unserer Blase gibt es doch auch Podcaster, die sich mit dem Thema Politik beschäftigen. Mir fällt es momentan nicht ein.
Lage der Nation zum Beispiel. Dass es unsere Blase ist, das weiß ich nicht, aber das ist mir jetzt der erste Politik-Podcast, der mir einfällt. Oder Logbuch Netzpolitik.
Ah, genau.
Ja, ja.
Das habe ich gemeint. Genau.
Ich glaube, das sind so die zwei bekanntesten deutschen Politik-Podcasts. Ja.
Ja.
Gut. Ja, siehst, okay, haben wir wieder unbezahlte Werbung gemacht für die Kollegen. Nur weine mal. Die sollten mal für uns Werbung machen. Das wäre interessanter für uns beide.
Gut, wir sind einfach viel zu lieb und zu nett.
Wir verschenken
hier Ohren.
Wir verschenken Werbeplätze sozusagen, genau.
Wir verschenken Ohren.
Ja, so ist das.
Ja.
Besser als rosa Quadrate, würde ich sagen, oder?
Oh, komm, hör auf. Ja. Als ich das Bild gesehen habe, habe ich auch gedacht, ist das ein Artefakt der Kamera, mit dem er es fotografiert hat, oder ist das tatsächlich auf dem Monitor gewesen? Das war so mein erster Gedanke.
Ja, und da habe ich nur gedacht, Mensch, da hätten sie diesen Bug auch etwas schöner gestalten können, hätten rosa Elefanten nehmen können, das hätte bestimmt besser ausgesehen.
Ja, oder rosa Schleifen.
Ja, aber rosa Elefanten, kannst du dich an die Deutsche Bahn erinnern, so in den 80er, 90er Jahren? Sie hatten mal eine Werbeaktion mit rosa Elefanten, aber In den Kontext kann ich das jetzt nicht mehr rücken, für was dieser rosa Elefant stand. Aber das Erste, wo ich dran gedacht habe, wo ich diese Fehlermeldung, oder besser gesagt, wo ich diesen Fehlermeldungsbericht oder diesen ganzen Thread gelesen habe, den es da ja bei Apple im Supportforum gibt, habe ich gedacht, Mensch, rosa Elefanten, die sind wieder da. Ist ja ein Ding. Aber um es abzukürzen, es gibt mal wieder Bildschirmprobleme oder Visualisierungsprobleme, hört sich wahrscheinlich besser an, bei einigen Nutzern, die mit einem M1 unterwegs sind und logischerweise mit Big Sur, das hört natürlich zusammen in dem Fall, die klagen darüber, dass rosa Fragmente auf dem Bildschirm auftauchen und diese auch hin und her wandern. Also kein statischer Effekt, sondern sie bewegen sich. Und Apple hat dazu auch Stellung genommen und die haben gesagt, ja, sie haben das registriert und sie sind auf der Suche nach der Fehlerquelle oder wo es herkommen kann. Es gibt Workarounds, die so aussehen. Der eine Workaround wundert mich jetzt nicht. Man sollte einfach mal das Kabel abziehen, wieder dranstecken oder von USB-C auf HDMI wechseln. Das sind so die zwei Empfehlungen. Aber der andere Workaround, der wundert mich. Man sollte mal das Wallpaper wechseln. Und dann ist es teilweise bei einigen Nutzern auch so gewesen, dass sich das Problem dann zumindest kurzzeitig erledigt hat. Und wenn man dann wieder das Wallpaper gewechselt hat, dann war es wieder in Ordnung. Also das immer wenn dieser Fehler wieder aufgetaucht ist, wieder mal das Wallpaper wechseln. Und man sollte auf jeden Fall nicht die Standard-Wallpaper nehmen von Apple, sondern irgendwelche anderen random Wallpaper, die man da so rumfliegen hat. Ist auch ein Ding, was ich mir persönlich nicht erklären kann, dass das in irgendeiner Form mit den Wallpapern zusammenhängen könnte. Wundert mich.
Die Frage ist, gibt es den Fehler, wenn du keine Wallpaper benutzt? Das wäre jetzt die Frage. Weil ansonsten hättest du ja in dem System irgendwo ein Problem. Ja. Mit der Einbindung der Grafik als Hintergrundbild dann. Dass irgendwo da was schief geht. Dann ist wieder die Frage, wo ist der Fehler? Ja. Liegt der eventuell auch einfach in der Komposition des Bildes? Ja, dass da irgendwo... Ja. Aber das muss ja dann Apple rausfinden. Das müsste man jetzt mal wissen. Ja. Taucht das wirklich nur auf, wenn man ein eigenes Wallpaper zum Beispiel eingestellt hat? Ja.
Naja, und vor allen Dingen, es taucht wieder nur random auf, nicht bei jedem Nutzer und nicht bei jeder Bildschirmkonstellation. Also, das ist also der Wahnsinn, ne?
Ja, das, was auch dann wieder die Fehlersuche nicht einfach macht, ja, klar.
Ja, ich sag ja, es macht richtig Lust auf Big
Da
Sur.
hat man sich früher immer lustig gemacht, wenn man, als man noch Konsolennutzer war, ja, und über die PC-Spiele, wo man dann immer gesagt hat, ja, bei euch ist ja auch kein Wunder, ja, bei 30.000 verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten an Hardware, ja, wir haben hier eine Konsole und das passt, ja. Ja,
Aber selbst
eben
da gab
so.
es Bildschirmfehler bei den Konsolen, also
Ja, das war ja nun mal ein
die.
anderes Thema, klar, aber je mehr verschiedene Hardware du halt draußen haben kannst, hast du halt das Problem, dass du nicht alles auch zu Hause bei dir im Labor halt irgendwie abbilden kannst, ja. Aber klar, je nachdem, was für ein Fehler es ist, ja, sollte natürlich auch erst gar nicht vorkommen, ja. Aber wir hatten es in den letzten Wochen ja öfter mal angesprochen, dass,
Ja, aber gut. Das nächste Problem ist anscheinend wenigstens behoben, jedenfalls mit dem aktuellen Update auf die Version 11.2.2. Da hat Apple nämlich auch bekannt gegeben, dass die Probleme, die es mit Third-Party-USB-C-Docks in der Vergangenheit gegeben hat, mit diesem Update behoben sein sollen. Sie haben es auch explizit aufgeführt, und haben somit natürlich auch eingestanden, dass diese Probleme existiert haben. Nämlich das Anschließen von einigen Third-Party-Docking-Systemen, also USB-C-Hubs, in Kombination mit Docks, also gibt verschiedene Hersteller, die da Probleme haben. Die können dazu führen, dass das Gerät danach nicht mehr funktioniert. Also, dass es dann wirklich tot ist, dass diese USB-C-Docks das Gerät quasi hardwaretechnisch unbrauchbar machen. Dieses Problem ist auch nur bei einigen Herstellern aufgetaucht. Es gibt dann nämlich ein paar interessante Berichte von MacRumors und es gibt auch interessante Umfragen in Reddit-Foren, mit welchen Docking-Systemen das aufgetaucht ist. Und da gibt es zum Beispiel die Firma HP, wo es stark aufgetaucht ist. Ich wusste gar nicht, dass HP kompatible Mac-Docking-Stations im Sortiment hat. Und dann gibt es auch noch eine Firma, die sehr weit vorne ist im negativen Ranking, wo es nicht funktioniert. Das ist die Firma Dodo Cool. Das ist auch so ein, ja, sagen wir so ein C-Brand-Hersteller, der jetzt nicht gerade für die höchste Qualität im Markt bekannt ist. Und dann gibt es Firmen, die auch offiziell von Apple genannt worden sind, die hervorragend funktionieren. Was mich persönlich sehr stark freut, ist die Firma Zatecky. Da gibt es nämlich auch keine Probleme. Da laufen auch alle USB-C-Docking-Stations einwandfrei. Und die Firma Ugreen. Ugreen ist auch so, war jetzt nicht unbedingt ein Premium-Hersteller, aber wahrscheinlich durchaus solide aufgestellt, dass sie als kompatibel genannt worden sind, auch vor dem aktuellen Big Sur-Update. Wo ich dann natürlich gelesen habe, dass Zatecky im Boot sitzt, also im positiv besetzt ist, im funktionierenden Boot, habe ich da mal kurz eine E-Mail geschrieben, weil ich auch so ein bisschen mit Zatecky connected bin. Und der CFO hat dann auch geantwortet und er hat mir geschrieben, dass es einfach daran liegt, dass sich wahrscheinlich die marktbegleitenden Hersteller nicht hundertprozentig an die vorgegebenen Spezifikationen von Apple halten und so ein bisschen abweichen und sie diese USB-C-Spezifikation ein wenig freier interpretieren. Und Zatecky arbeitet ja mittlerweile noch näher mit Apple zusammen als vorher. Mittlerweile sind sie auch im Shop bei Apple gelistet mit einigen Produkten. Und dadurch, dass sie jetzt so nah mit Apple zusammenarbeiten, haben sie sich natürlich auch extrem nah an die vorgegebenen Spezifikationen gehalten. Das war so die kurze E-Mail, die ich jetzt mal so frei wiedergebe. Ja, also es liegt jetzt nicht in erster Linie an Big Sur, sondern an die peinlich genaue Einhaltung der vorgegebenen Spezifikationen von Apple, damit das auch hundertprozentig funktioniert. Ja, das so als
Ja, aber
Hintergrund.
da USB-C beziehungsweise der mittlerweile allumfassende Standard ist nicht so unproblematisch, ja, wie man das gerne
Ja,
hätte, ja.
also man muss da noch mehr aufpassen als vorher mit der mit der Implementierung ins System als bei anderen USB-C-Standards. Ja, ganz klar.
Mhm. Ja.
Tja, gut. Ja, und dann gibt es einen netten Bericht, wo ich ebenfalls auch ein paar Hintergrundinformationen angefordert habe und sie sogar bekommen habe, aber dazu gleich mehr. Nämlich Anker oder Anker ist den Gerüchten zuvor gekommen. Es gab ja Gerüchte, dass Apple an einer Powerbank arbeitet, die hinten drauf zu klatschen ist und die über das MagSafe-Teil connected wird. Und da gab es ja auch Gerüchte, dass es da Probleme gibt in Form von Software und in Form von Überhitzung der ganzen Geschichte. Und deswegen ist Apple mit der Entwicklung nicht so weit, wie sie eigentlich sein wollen. Aber jetzt hat Anker bekannt gegeben, dass, und sie haben auch schon konkret ein Produkt vorgestellt, dass da was von Anker kommen soll. Das nennt sich PowerCore 5K Magnetic Wireless Powerbank. Und das ist letztendlich nichts weiter als eine Powerbank, die Huckepack auf MagSafe-kompatible Geräte draufgepackt wird, aufgeladen wird das Ding über USB-C. Er hat 5000 mAh, ist derzeit gelistet Amazon USA für 40 US-Dollar. Verfügbarkeit noch nicht bekannt gegeben. Daraufhin habe ich auch mal Anker angeschrieben und habe geschrieben, wann kommt das Ding denn nach Europa und was soll es denn kosten? Aussage Marketing Europa, Anker, €35,99 und April soll das Ding bei uns erscheinen. Das war das kurze Pressestatement. Ja, bin ich gespannt. Gerade wenn ich den Namen Anker höre, bin ich sowieso von Haus aus etwas vorsichtiger. Aber mal schauen. Weil ich meine, irgendwas muss Anker ja jetzt richtig machen, damit sie mit dem Produkt am Markt sein können. Oder das Produkt haben sie noch nicht so lange im Beta-Test gehabt. Weil Apple hat ja anscheinend, wenn die Gerüchte stimmen, mit ihrem eigenen Produkt massive Probleme. Und Anker anscheinend ja nicht, wenn sie im April das Ding an den Start bringen können.
Oder sind sie so optimistisch, dass sie bis dahin vielleicht das gelöst haben? Ja, wobei ich gehe mal davon aus, dass sie schon...
Also die Dinger müssten ja eigentlich schon vorproduziert sein, wenn sie im April bei uns sein sollen. Du hast ja ein Chipping-Way und so weiter. Also das dauert ja ein bisschen. Also die sollten eigentlich schon so weit vorproduziert sein für die erste Auslieferung.
Ja, das sollte man annehmen, ja.
Ja. Tja. Das nächste Thema ist auch so ein Follow-up-Thema. Letztens, in der letzten Folge haben wir, glaube ich, über Xiaomi gesprochen und den Wireless-Ladestandard, der wirklich auf Distanz funktioniert, also Over-the-Air aufladen. Und jetzt hat auch Oppo eine Machbarkeitsgeschichte vorgestellt, also nichts Serienmäßiges. Sie zeigen dort innerhalb von 50 Zentimetern die Möglichkeit, ein Oppo-Smartphone wirklich Over-the-Air aufzuladen. Und man sieht auch, es funktioniert auch aus verschiedenen Winkeln. Also es ist jetzt nicht nur die direkte Verbindung, sondern innerhalb dieser 50 Zentimeter kann der Nutzer fast jeden Winkel wählen und das Gerät wird aufgeladen. Als Beispielobjekt wird das Rollable Smartphone von Oppo dort gezeigt, das Oppo X2021, was ja auch kein Serienprodukt ist. Aber ich sag mal ganz ehrlich, 50 Zentimeter ist jetzt auch nicht das, wo man eigentlich mit arbeiten will, weil es auch zu nah dran ist eigentlich, finde ich. Also alltagstauglich ist das auch nicht.
Nee, 50 Zentimeter, was ist das schon, ne?
Ja, also das bringt mir jetzt auch keinen Convenience-Vorteil im Alltag. Mhm. Das sollte schon ein bisschen mehr sein.
Ja.
Ja, aber scheinbar ist das jetzt...
Ja.
Scheinbar ist jetzt so, dass der in Anführungsstrichen heiße Scheiß, wo sich alle drauf stürzen und da irgendwelche Machbarkeitsprodukte zeigen.
Definitiv. Also das wird, oder wenn das vernünftig umgesetzt werden kann und du da auch relativ unabhängig bist, was halt jetzt Ladequelle und Ladeort betrifft und vor allem, wir hatten es ja schon öfter angesprochen, das wirklich irgendwie ohne Schäden zu betreiben ist oder ohne Auswirkungen halt auch für andere Geräte zu betreiben ist, dann hast du da eigentlich wahrscheinlich auch ein heißes Eisen im Feuer, ja. Weil Aufladen wirklich ohne Kabel, ja, du bist einfach im Raum, Ja, oder in der Nähe von dem Gerät und kannst es aufladen. Und in der Nähe meine ich jetzt nicht innerhalb von 50 Zentimetern nah dran, weil dann kannst du es auch irgendwo stationär auf deinen Wireless Charger drauflegen, ja, und laden. Ja, da bist du ja auch, oder wenn ich mich auf der Couch sitze, habe ich wahrscheinlich nicht innerhalb von 50 Zentimeter oder im Abstand von 50 Zentimeter irgendwo halt dann die Ladestation. Ja. Von daher macht es da wahrscheinlich eher weniger Sinn. Aber das andere System, was wir gesehen hatten, ja, gerade auch mit dem Beamforming und Laden, das alle Xiaomi war das ja schon interessant. Und wenn das wirklich einer vernünftig lösen kann, das Thema, und das auch von den Zulassungen her nicht einigermaßen, sondern das passt, dann könnte das, wenn der Preis stimmt, was werden, ne?
Ja, aber wie gesagt, die Entfernung muss noch größer werden. Also speziell bei diesem Oppo-Gerät 50 cm ist nach meiner Meinung, bringt mir keinen Vorteil. Im Alltag
Ja,
zumindest nicht.
vor allem sollte
Ja,
einem da nach einem halben Jahr Nutzung nicht ein dritter Arm wachsen, ja.
so ist es.
Um es mal so auszudrücken,
Ja.
ja. Ja, dritter Arm, zweiter Kopf, ja.
Obwohl ein dritter Arm ist manchmal ganz nett. Da kann man besser basteln und machen und tun. Also, aber.
Ja, genau. Aber wo wir gerade Xiaomi hatten, ich bin da über was gestolpert. Ja, es war, also für mich war es neu. Ich habe es auch nicht so verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Wie spricht man so aus, Tobi?
Xiaomi? Xiaomi,
Nee,
meinst du? Ich sage
Huawei.
immer Huawei, aber das sagen ja
Ja.
auch, es ist nicht richtig. Da gibt es
Ja.
verschiedene Aussprachemöglichkeiten.
Ja.
Huawei, das sagen auch
Genau.
viele. Ja.
Ja. Die haben ja hier auch wieder ein Gerät mit einem Faltbildschirm vorgestellt. Für sage und schreibe $2.800 das Mate X2 macht so optisch eigentlich einen recht ansehnlichen Eindruck. Nur ich bin ja von diesen Dual-Screen-Lösungen eigentlich kein Freund. Die haben ja auch beim Zusammenklappen, also das große Display klappst du ja nach innen zusammen und hast dann auf der Außenseite quasi dann die Rückseite ja dein Kamerasystem und vorne nochmal ein Display. Ja, also zwei Displays im Prinzip, einmal beim Aufklappen das große und das an. Ich bin von so Sachen ja definitiv, wie gesagt, nicht der Freund von. Vor allem auch die Menge an Technik, die da einfach drin steckt, ja, treibt ja den Preis dann auch nur unnötig in die Höhe. Das ist auch definitiv ein Preis, wo du wirklich sagen kannst, das ist für Enthusiasten. Ja, beziehungsweise sie wollen wahrscheinlich auch gar nicht so viel Geräte davon jetzt verkaufen. Ja, von daher ein interessantes Gerät, aber das, aber nicht nur aufgrund des Preises wäre es jetzt eigentlich nicht was ich mir wünschen würde. Da auch wieder zurück, ja, nochmal den Haken schlagen. Dieses Gerät, wo wir ja gesehen haben, was ja noch lange nicht in Serie geht, wenn überhaupt, mit diesem Rollendisplay. Ja, Hammer. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist eigentlich, denke ich mal, auch so, wie du das Gerät im Prinzip mit deinem Falt- bzw. Rollendisplay im Prinzip, oder haben willst. Aber wie gesagt, das mit den Dual-Screen und das ist nicht so. Ich denke nicht, dass das ein Design ist, das sich wirklich durchsetzen wird.
Ja, das ist, ich glaube es auch nicht, dass ich das auf. Also sieht im Moment auch nicht so aus, als ob das irgendwelche größeren Nutzergruppen erreichen wird. Obwohl ich sagen muss, ich habe letztens mit einem Bekannten telefoniert, der sein Homeoffice neu ausstatten durfte vom Arbeitgeber und es stehen auf der Liste halt so ein paar Geräte, die er sich aussuchen darf, die in Frage kommen. Und da hat er auch auf der Liste gesehen Surface Duo von Microsoft. Und aus lauter Spaß hat er das immer angekreuzt und hat jetzt oder wird jetzt demnächst ein Surface Duo von Microsoft bekommen als Smartphone für seinen beruflichen Einsatz. Und das hat mich echt gewundert, dass dieses Gerät auf diese Auswahlliste gekommen ist. Stehen also einmal das iOS-Gerät stand drauf, also ein 12 Pro und einmal ein Samsung-Gerät und einmal, wie gesagt, das Microsoft-Gerät. Das zeigt ja schon, dass die Firma letztendlich betriebssystemtechnisch sehr offen ist und die letztendlich auch alles managen können, dort in der Firma, also dass die ein ordentliches MDM haben müssen, was dort eingesetzt wird. weil ich denke mal, in der Größenordnung werden sie nicht ohne Mobile Device Management arbeiten. Und ja, da hat er mal aus lauter Spaß an der Freude das Microsoft Surface Duo angekreuzt. Und da sieht man auch, ja, dass die Dinger schon irgendwo bei vielen Business, wahrscheinlich bei vielen größeren Firmen auch auf der Liste stehen oder auch im sozusagen auch im Kopf stehen, dass die einfach mal das Ding mit aufgelistet haben und aufgeführt haben. Dazu kommt natürlich noch der große Nachteil, in den Staaten haben sie die Dinger im Moment massiv im Preis gesenkt und in Europa sind sie noch preisstabil. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, was die für Massenkonditionen haben bei Microsoft. So ein Volumenlizenz oder so ein Volumenpaketpreis, da, die werden wahrscheinlich nicht mit 1500 US-Dollar die Dinger dort eingekauft haben. Aber trotzdem, vielleicht haben sie auch schon die US-amerikanischen Konditionen bekommen. Keine Ahnung, bin ich nicht im Bilde. Aber interessant, dass das auf dieser Liste stand.
Ja, ja, die Frage ist halt wirklich, wie günstig können sie es einkaufen?
Ja. Ja, aber dass sie dieses Gerät jetzt schon als sinnvoll erachten, mit auf die auswählbare Liste zu nehmen, das hat mich persönlich gewundert. Weil das Ding hat ja in den Reviews jetzt nicht so prickelnd abgeschnitten, hardware-technisch ja, okay, haben das Gerät viele gelobt, aber die Software soll ja derartig buggy sein und derartig Probleme machen, dass da jetzt nicht so, das hat jetzt nicht so positiv abgeschnitten, das
Ganze. Okay, zu der Software kann ich jetzt vielleicht was sagen. Ich kenne das Gerät nicht, ich habe jetzt auch so viel nicht drüber gelesen. Würde mich wundern, ja, wenn es die Freigabe dann erhalten hat, ja.
Naja, deswegen. Ja. Naja, ich bin gespannt, was der Kollege sagt, wenn er das bekommt und wie es im Alltag funktioniert.
Genau. Aber wo wir gerade über Faltdisplays oder Klapphandys gesprochen haben, ich habe jetzt gerade ein Gerücht gesehen, dass Google an einem Pixel-Phone mit Faltdisplay arbeitet und dass dieses Jahr eventuell noch kommt.
Ja, okay.
Und da bin ich mal gespannt.
Da bin ich echt mal gespannt. Da sind wir doch alle gespannt. Könnte natürlich auch sein, dass Samsung das Display liefert. Wie gesagt, wir haben ja spekuliert, dass wer jetzt alles dort einkauft oder weil Samsung ja auch mittlerweile ihre Displays als ein Third-Party-Herstellern liefert oder an Kunden liefert. Und es könnte natürlich auch sein, dass Samsung die faltbaren Displays liefert. Annehmbar. Ja,
ist halt nur so witzig. Ich glaube, letztes Jahr hatte Google noch dementiert oder die Gerüchte beziehungsweise die Frage nach einer Entwicklung von einem eigenen Gerät beziehungsweise der Anpassung von Android systemseitig, also von Hause aus schon auf solche Displayformate, hat Google das im Prinzip noch belächelt. Ja, und jetzt sollen sie angeblich oder gerüchteweise halt mit einem eigenen Gerät kommen. Das ist halt auch wieder so.
Ja, gut, ich meine, Google aber, erzählt viel, wenn der Tag lang ist.
Ja, nicht nur Google, ja, wenn man auch mal an Apple zurückdenkt, wer will denn ein Video auf seinem iPod? Ja, das ist ja auch eine der klassischen Aussagen gewesen damals. Von daher, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Ja, ich denke, klar, wenn Google das bringen sollte und da entsprechend auch eine Android-Version hat, die speziell daran angepasst ist, beziehungsweise die Features entsprechend unterstützt, beziehungsweise die Apps da entsprechend angepasst sind, dann beziehungsweise automatisch halt auch auf die Displaygröße und auf das Aufklappen reagieren und je nachdem, was sie da sonst noch an Funktionen implementieren, könnte das auch nochmal ein Push generell für die Android-Hersteller sein, da vermehrt in den Markt zu gehen. Und momentan sieht es ja so aus, als würde jeder jeder Android-Telefonhersteller in Kürze ein faltbares Display haben. Von daher sieht sich da Google vielleicht auch genötigt, was jetzt kurzfristig oder relativ kurzfristig halt zu machen. Wobei du, wie du es auch schon beim Microsoft-Gerät angesprochen hast, die Frage ist halt nach der Software. Ja, wobei, wenn da wirklich eine Android-Version kommen sollte, die von Hause aus dann auch die Technik unterstützt, für das, was jetzt so die ganzen hauseigenen Anpassungen an das Display-Format betrifft, ja, dann auch wegfallen und dann Android bzw. die Software auch um einiges stabiler laufen. Ja.
Ja, klar. So ist es. Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Faltbar oder nicht, das ist hier die Frage.
Ja, wie ist halt die Frage auch.
Ja, wie, klar.
Was setzt sich dann letztendlich durch oder ist der richtige Formfaktor auch, ja.
Ja, und vor allen Dingen, wie stabil ist der Faltmechanismus? Und ich glaube, das ist das A und O bei diesen Geräten. Also das ist das was mir am meisten
definitiv.
Kopfzerbrechen bereitet.
Definitiv, ja. Also einmal, wie stabil ist halt der Mechanismus, das Display, vor allem die Langlebigkeit, ja. Das sind eigentlich die Themen.
Ja, so sehe ich das auch.
Ist es eine Übergangstechnik, ja, bis wir dann vielleicht wirklich massenkompatible Rolldisplays haben?
Ja, ja.
Man weiß es nicht, ja.
Man weiß es nicht, ja.
Ja.
Genau. Aber was man genau weiß, dass es demnächst neue Boot-Optionen geben wird bei Big Sur.
Big Sur mal wieder.
Das, ja, Big Sur mal wieder. Hätte ich eigentlich mit nach oben reinnehmen sollen. Ich habe es nicht vernünftig sauber sortiert, unsere Themen. Aber deswegen machen wir ja auch keine Kapitelmarken, weil wir unsere Themen nicht sauber sortieren.
Ja, nicht nur deswegen. Also wir hatten schon ganz, ganz wilde Podcasts, ja, wo wir hin und her gesprungen sind und wir hatten Kapitelmarken. Das ist zwar höllisch Arbeit, aber ich hatte sie mir damals gemacht. Wie gesagt, es liegt nicht nur an dem Rumspringen, ja, aber es ist natürlich auch mit ein Ding, ja, was die Arbeit nicht einfacher macht, ja.
Genau. Gut. Jedenfalls gibt es ein offizielles neues Apple Security.
Entschuldigung, ich wollte eben noch sagen, sollten sich genug Patreon-Unterstützer finden, ja, die bereit sind, da einen Euro.
Aber wir haben ja gar keinen. Wir haben ja nicht mehr Patreon.
Entschuldigung.
Ja, aber wir haben PayPal und das haben wir auch in den Shownotes verlinkt.
Ja.
Falls uns einer einen Kaffee spendieren möchte, darf er das gerne tun, wenn wir schon.
Genau, so Kaffee ja, aber nicht erwarten, dass ich dann dafür dann Kapitelmarken mache. Nein. Aber ich fand es nur so wichtig, weil ich habe nämlich gerade zuletzt in einem anderen Podcast-Projekt gehört, ja, da hatten sie Patreon extra nochmal angesprochen und welche Benefits es da halt gibt, ja. Ich musste eben da nur gerade dran denken, sorry, ja.
Nee, sowas haben wir ja nicht. Okay, lass uns zu wichtigen Dingen zurückkommen. Ja. Lass uns über Kaffee sprechen, wollte ich gerade sagen. Nein, lass uns über Boot-Optionen sprechen.
Mhm.
Es gibt ein neues Apple Security Paper, was ich auch verlinkt habe in den Shownotes. Da kann man sich ein bisschen einarbeiten. Im Prinzip muss man das jetzt gar nicht tun, wenn es um die Boot-Option geht, weil das habe ich ein bisschen rausgearbeitet. Bei dem aktuellen Big Sur sieht es ja im Moment so aus, dass man, wenn man das System neu aufsetzen möchte, will und man keinen zweiten Mac zur Verfügung hat, da muss man einen Bootstick haben, also mit Big Sur drauf, und den muss man sich natürlich vorher erstellt haben, nicht erst, wenn das Betriebssystem in den Brunnen gefallen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, oder wenn es nicht mehr läuft. Und auch das hat natürlich Apple mitbekommen, in Anführungsstrichen, oder das war denen ja bewusst, dass es diese Probleme gibt. Und sie haben jetzt im Prinzip zwei elementare Optionen eingeführt, das sich einmal nennt Recovery OS und einmal Fallback Recovery OS. Das erste System ist im Endeffekt mit einer gewissen Tastenkombination. Ich habe es jetzt nicht auswendig, aber in diese Boot-Option kommt man im Endeffekt rein, indem man verschieden lang die Einschalttaste drückt. Aber das steht doch alles nochmal im Dokument. Ich habe es jetzt wirklich nicht mehr auswendig präsent. Und dann kann man dementsprechend über dieses Recovery OS sein System wiederherstellen und neu installieren. Das ist quasi die erste Option oder die erste große Option, die man hat. Aber falls alle Stricke reißen und auch diese Recovery OS-Geschichte nicht funktionieren sollte, aus irgendwelchen Gründen, gibt es dann nochmal für ganz traurige Fälle oder für ganz stark beschädigte Systeme eine kleine Partition in Anführungsstrichen, wo sich Big Sur ein Fallback Recovery OS an die Seite gelegt hat, was komplett unberührt ist und komplett clean ist. Und aus diesem Fallback Recovery OS kann man sich dann quasi alles nochmal komplett neu installieren und alles nochmal komplett herausziehen. Also dieses, was es im Endeffekt ja schon auch bei, in Anführungsstrichen, schon bei Catalina gab, wurde jetzt hier auch nochmal in einer erweiterten Version eingefügt, und sie unterteilen es halt in diese zwei Versionen, das mal stumpf erklärt, wie gesagt, Recovery OS und Recovery oder Fallback Recovery OS. Und damit soll es auch möglich sein, ohne zweiten Mac und ohne Bootstick oder Installationssticks an Mac neu herzustellen oder neu aufsetzen zu können. Es wird allerdings immer noch eine funktionierende Internetverbindung vorausgesetzt, weil sich aus beiden Systemen das Ganze aus dem Netz gezogen wird. Also es liegt nicht das komplette Big Sur in dieser Partition, sondern immer nur die das Initiieren eines neuen Systems. Also man muss immer noch eine Internetverbindung haben, das ist ganz klar. Also falls man das auch nicht hat, bräuchte man immer noch einen USB-Stick oder einen Installationsstick. Tja. So langsam wird Big Sur besser. Ja. Ich frage mich nur, warum sie das nicht von Anfang an mit eingebaut haben. Ich meine, das muss denen doch bei der Entwicklung bewusst gewesen sein oder ob es da so viele Probleme gab, dass das gar nicht möglich gewesen ist. Es ist mir ein absolutes Rätsel.
Ja, gute Frage, ja.
Bananensoftware, sie reift beim Kunden, ja.
Schön gesagt.
Ja.
Ja.
So.
So. Genau, ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Und zwar seit dieser Woche gibt es im amerikanischen Refurb Store von Apple 13-inch MacBook Pros mit M1-Chip und auch die Mac Minis mit M1-Chip. Und ich habe gesehen, im deutschen Store sind auch ein paar MacBook Pros verfügbar mit M1-Chip. Also wir hatten es ja in der Vergangenheit schon öfter mal angesprochen, gerade was hier gebraucht oder auch Refurb-Geräte betrifft, sind jetzt aktuell im Store verfügbar. Ich hatte auch schon mal geguckt, da gibt es zwei, drei Konfigurationen, die aktuell angeboten werden. Wer da Interesse dran hat, sollte auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Ja, über die Qualität, beziehungsweise über Refurb hatten wir ja, wie schon erwähnt, gesprochen. Da kann man nicht viel falsch machen. Es sind nicht die günstigsten Geräte, die man irgendwie gebraucht oder auch im Refurb kriegen kann. Aber es sind halt aktuelle M1-Geräte und halt direkt von Apple, ja. Da kann man im Prinzip nicht viel falsch machen.
Mhm. Gut. Ja, Refurbed bei Apple, also kann man, also meine bisherigen Erfahrungen waren immer hervorragend und ich denke, das wird auch in der Zukunft so sein. Und vor allen Dingen, ja gut, man muss halt dazu sagen, wenn man keinen Wert auf Retail-Verpackungen legt, weil die Verpackungen kommen halt auch neutral in weiß oder in kartonbraun an, je nachdem. Man bekommt keine Retail-Verpackung. Es gibt Leute, die legen da extrem viel Wert drauf, muss man dazu sagen. Also
ja,
will ich jetzt nicht verurteilen, aber es gibt Leute, die das ist wichtig finden.
Das ist wie beim Neuwagenkauf, ja, wenn du den halt abholst und der ist halt schön unter der Haube und Blumenstrauß dazu und so, ja, da legen halt auch manche Wert drauf.
Ich nicht.
Ja, manche legen da auch Wert drauf. Ja.
Weil das musst du alles mitbezahlen.
Beziehungsweise es ist ja nicht unbedingt nur beim Neuwagenkauf, das ist ja, kommt ja aufs Autohaus drauf an, wie sie es machen. Wie gesagt, mein Gott, also mir ist die Verpackung wurscht, ja. Die steht eh, klar, solange ich da irgendwie noch Garantie habe, steht sie irgendwo eingelagert rum, aber danach wird sie dann in der Regel auch entsorgt, ja.
Naja, ich hebe die Verpackung, also gerade die Apple-Verpackung hebe ich so lange auf, bis ich das Gerät veräußere, damit der zweite Kunde eine Originalverpackung bekommt. Das mache ich schon. Das
mache ich ja in der Regel nicht, ja.
Ja, kommt drauf an. Im Normalfall tue ich das auch nicht, weil ich die Geräte so lange benutze, dass sie danach eh keiner mehr haben will.
Ja, oder du hast ja den Zeitpunkt verpasst, wo du noch vernünftig was dafür gekriegt hättest. Ja, und verschenken muss man die Geräte im Prinzip ja auch nicht, weil da sage ich dann auch, okay, dann wird halt geguckt, dann tropft es halt in der Familie irgendwo durch, ja.
Ja, genau. Ja,
da wird es halt da weitergegeben, ja.
Gut. Aber ein Thema, was zu meinem vorigen Thema gerade sehr gut passt, was gerade installieren und neuinstallieren angeht, das war ja dieses Aufregerthema über dieses SSD-Swapping. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Es gab im Linus Tech Forum von Linus Tech News, der hat auch ein eigenes Forum, das war mir bis vor ein paar Tagen so auch nicht bekannt.
Der Linus? Doch.
Okay, der hat jedenfalls ein schönes Forum und da gab es einen großen Aufschrei, der aber leider nicht so richtig relativiert worden ist oder nach meiner Meinung gar nicht mal so richtig ins vernünftige Licht gerückt worden ist. Und da sind dann so ein paar andere Mitspieler aufgetaucht und haben das so ein bisschen ins rechte Licht gerückt. Der Mac an sich, der neue Mac mit M1-Prozessoren verfügt ja augenscheinlich über relativ wenig Arbeitsspeicheroptionen. Wir haben die Möglichkeit, 8 oder 16 Gigabyte zu installieren, zu kaufen, und das war's dann letztendlich. Trotzdem sind viele Nutzer mit der Performance zufrieden und haben gesagt, das läuft alles top. Wir brauchen eigentlich für die ganzen Anwendungen, die wir fahren, zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht mehr Arbeitsspeicher. Das liegt aber auch daran, dass der sehr viel die SSD zum Swappen benutzt wird, und da die SSDs extrem performant sind, hat man gesagt, okay, da kommt man performance-technisch lange mit hin. Trotzdem haben dann viele Anwender dazu geraten, nehmt lieber den 16 GB Mac, dann wird nicht so stark auf die SSD geswappt. Und in den letzten 2 Wochen, glaube ich, war ein großer Bericht, dass einige Nutzer mit Third-Party-Tools gemessen haben, wie viel da so auf die SSD geschrieben wird und was da für enorme Mengen geswappt werden auf die SSD. Das haben sie anhand der Smart-Werte ermittelt. Und das soll immens hoch sein, und auch gewisse Tools haben dann auch die Haltbarkeit dieser SSD rausgeworfen, und sie sind dann auf Zahlen gekommen, die im ersten Moment für mich auch sehr utopisch geklungen haben. Wenn du so weiterarbeitest, wirst du nur auf 2 Jahre Haltbarkeit der SSD kommen. Und dann haben sich da einige, ich sag mal in Anführungsstrichen, echte Spezialisten drum gekümmert und haben sich mal die verschiedenen Tools angeschaut und haben gesagt, das sind inkonsistente Werte, die da ermittelt werden, das kann gar nicht funktionieren. Das sind in Anführungsstrichen Milchmädchenrechnungen, wie man so schön sagt. Das Tool, was das ermittelt, das kann vorne und hinten nicht stimmen. Und es liegt auch daran, ich greife jetzt mal vorweg, dass die Tools noch nicht auf den Architekturwechsel angepasst worden sind. Also diese Tools, die diese Smart-Werte der SSDs auslesen, sind noch gar nicht auf die neue Systemarchitektur angepasst. Und jetzt hat sich die Firma WD zu Wort gemeldet. Jetzt wissen wir auch, was da für SSDs drin hängen. Das sind nämlich Western Digital NVMe-Systeme, die dort verbaut worden sind. Und sie haben gesagt, das kann auch so nicht stimmen. Und dann habe ich mal wieder meine Kontakte genutzt und habe mal meinen Kollegen bei WD angerufen, der ja übrigens auch zuhört. Schöne Grüße an den Daniel. Und der hat mich mal weiter vermittelt an einen, der sich damit auskennt, und der sagte, wir geben auf unsere SSDs, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die SSD SN750, 5 Jahre Garantie. Und die SSDs, die in den Apple-Geräten verbaut sind, sind sehr nah an den SSDs, die wir auch im freien Markt verkaufen. Sind etwas abgewandelt, da Apple einen hauseigenen M1 NVMe-Controller verwendet. Also der kommt nicht von WD. Also die Controller werden von Apple direkt angesteuert. Mhm. Aber Apple benutzt auch nicht weniger. Es heißt Overprovisionierung der SSD. Also das heißt, dass ein gewisser Speicherbereich für dieses Schreiben und Swappen einfach überdimensioniert wird, höher als die SSD, größer als die SSD wirklich ist. Und dieser Bereich wird von Apple auch nicht künstlich verkleinert. So, und da gibt es ein ganz einfaches Rechenbeispiel, die mir der Kollege erklärt hat. Gehen wir mal von dieser 5 Jahre Garantie aus, die WD auf diese SSD von Haus aus gibt, und sie keine schlechteren Spezifikationen an Apple liefern. Dann könnten die SSDs pro Tag 168,3 Gigabyte schreiben und lesen pro Tag. Und dann wären sie innerhalb dieser 5 Jahre aus dem Schreibbereich raus, den WD angibt. Also sind diese 2 Jahre, die diese Third-Party-Test-Tools rausgegeben haben, völlig an der Realität vorbei. Selbst wenn man mit diesen hohen Werten arbeiten würde, ist das ein völlig falscher Messansatz. Und er geht auch davon aus, dass diese Tools einfach inkonsistent messen und dass es einfach daran liegt, dass die Tools nicht auf die Architektur angepasst worden sind und nicht die Smart-Werte der SSD komplett und korrekt auslesen. Also Entwarnung für alle diejenigen, die irgendwo Angst haben, dass ihre eingebaute SSD früher kaputt geht, als sie sollte. Vielleicht mal ganz wichtig zu wissen. Bist du noch da, Thomas?
Ja.
Ja, du hast gerade alles verarbeitet.
Ich hatte auch noch, ich wollte auch noch antworten, aber irgendwie hatte ich hier anscheinend gerade was aus.
Ja, du warst auf Mute, okay.
Also ich mach's ja eigentlich nicht, aber ich habe hier gerade, ja.
Ja, es war auch ein etwas langer Monolog und ich habe auch versucht, das so zu erklären, dass die breite Masse versteht, die jetzt nicht so tief im SSD-Thema drin ist.
Nee, ist gut, ja.
Weil ich es neulich im Podcast gehört habe, dass das auch jemand auf dieses Thema aufgesprungen ist, auf dieses SSD-Thema und da dachte ich, das nehme ich jetzt mal mit rein und wo ich schon mal so ein bisschen Connections zu WD habe, nutze ich das auch mal aus und steige da mal hinter diese ganze Geschichte. Da ist sozusagen ungewollt rausgekommen, dass WD diese SSDs liefert. Ist interessant.
Wir haben hier, wie heißt es so schön?
Investigativen Journalismus.
Ja, genau.
Das mit den SSDs, das habe ich jetzt nicht allein das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Das wurde schon vorher bekannt, sage ich jetzt mal so. Nur die Hintergrundinformationen mit diesen 5 Jahren Garantie und dass sie geeignet sind, um 168 Gigabyte Daten pro Tag zu schreiben und zu lesen, was ja eigentlich ein Normalanwender gar nicht als Datendurchsatz pro Tag hat, sage ich jetzt mal. Also da kommt man eigentlich auch nicht drauf, es sei denn, man hat einen File-Server. Aber wenn man einen File-Server hat, benutzt man keinen M1 als M1 Mac als Host-Rechner.
Wahrscheinlich eher weniger, ja.
Ja. Ja, gut. Dann lass uns noch mal auf ein paar Gerüchte eingehen, bevor wir das alles hier zumachen.
Okay, gut. Welches Gerücht?
Es soll farbenfroh werden,
sagt ein Gerücht, der Thomas kriegt einen neuen Stuhl.
Ja, okay.
Weil der quietscht gerade nämlich wieder ohne Ende.
Grüße gehen raus.
Genau, Grüße gehen raus an alle. Ja.
An alle, die uns Stühle sponsern möchten.
Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber ja, gut, dass du es angesprochen hast. Ja.
Okay, vielleicht meldet sich ja wer. Gut, Mr. Prosser meinte, dass die neuen iMacs in verschiedenen Farben erscheinen sollen. Die Farben sollen sich an den iPad Airs anlehnen, also diese pastelligen, ausgelutschten Farben. Ausgelutscht, ja. Also diese Pastelltöne. Und die sollen wir dann in den neuen iMacs wiederfinden. Was hältst du denn von dieser steilen These?
Farben, das Thema, gerade auch beim iMac, hatten wir ja schon öfter mal. Oder die Gerüchte, dass gerade mit einem neuen Refresh oder so dann auch wieder Farboptionen kommen sollen. Ich fände es jetzt nicht schlecht. Beim iMac und der Größe, je nachdem, allzu poppige Farben kann ich mir da halt schlecht vorstellen. Aber wem es gefällt, warum nicht? Ich denke mal, es würde keinem schaden, wenn sie Farbangebote wieder hätten. Ja, wird es auch vielleicht gerade, was heißt interessant, aber wieder für ein bisschen Abwechslung sorgen. Ja, aktuell haben wir ja nur das normale Alu, ja, das Silber, beziehungsweise,
Space Gray.
Space Gray, genau, Space Gray. Ein bisschen mehr Farbe würde bestimmt nicht wehtun. Klar, die SKUs treibt sie wieder nach oben, aber ja, fuck it. Ja. Also von mir aus können sie es gerne machen. Ich würde es mich freuen, wenn man halt wieder ein bisschen Farbe sehen würde. Bestimmt nicht falsch. Ja. Nachfrage wäre garantiert auch da. Wie gesagt, gerade knallige Farben kann ich mir beim iMac, kann ich mir schlecht vorstellen. Aber ansonsten gerne, ja.
Ja. Das erste Gefühl, was ich hatte, nee, das wird nicht kommen, wird sich Apple nicht antun. Das war so mein Bauchgefühl, was ich im ersten Moment hatte, speziell auch, was du eben sagtest, bezüglich des SKU-Geschichte. Macht unnötig die Logistikgeschichte oder es erschwert unnötig die ganze Logistikgeschichte. Jetzt auch noch, man redet von 5 verschiedenen Farben. Ob das sein muss, weiß ich nicht. Allerdings hatten sie das ja schon mal 1998 bis 2001 und da hatten sie ja nicht nur 5 Farben, da hatten sie ja dann zum Schluss, es sind natürlich dann auch einzelne Farben wieder rausgefallen, 13 verschiedene Farben. Also da hatten sie ein wahnsinnig großes Produktportfolio. Und aufgrund dieser ganzen Geschichte, dieser Nostalgieeffekt etc. pp., könnte ich mir schon vorstellen, dass man die iMacs wieder bunt gestalten wird. Wäre, denke ich, eine Option. Ob es jetzt 5 Farben in der Menge sein werden, weiß ich nicht. Vielleicht werden sie am Anfang etwas vorsichtiger sein, vielleicht etwas einen Farbton wählen aus dieser iPad Air-Geschichte raus, dieses Blau, was vielleicht etwas massenkompatibler ist als jetzt so ein Pink. Obwohl, warum nicht das weibliche Klientel ansprechen oder die als Kunde ansprechen, könnte auch natürlich ein Pinkton sein. Obwohl es natürlich bestimmt auch Männer gibt, die sich einen pinkfarbenen iMac dorthin stellen werden. Das ist jetzt unbedingt nicht unbedingt kodiert an der Farbe, was man jetzt, ja, aber okay. Je länger ich über das Gerücht nachdenke, je realistischer halte ich das Ganze.
Ja, vielleicht auch für die AirPod Pros.
Die Kopfhörer meinst du, farblich? Mhm. Ja. Ja gut, die lehnen sich ja auch wiederum an die iPads an, von den pastelligen Tönen her, auch so relativ leichte, dezente Farben.
Ja. Was ich mir dann nur wünschen würde, ist, dass halt die Tastatur dann auch entsprechend in der Farbe zu haben wäre.
Ja, aber doch nicht die Tasten, sondern nur der Korpus
ringsrum. Ja, okay. Von mir aus auch gerne die Tasten in Regenbogenfarben. Wer es haben will, okay, aber halt dann als Option, ja. Nee, aber die Tastatur, wie gesagt, dass sie dann auch, wie bei den Space Grain, dann halt auch entsprechend in der Gehäusefarbe wäre. Wobei, das sehe ich dann sogar noch eher weniger, weil so eine rote Tastatur oder ein rotes Trackpad oder eine rote Maus wahrscheinlich eher weniger,
ja. Ja, wenn es ein leichter Ton ist und wenn die Tasten halt nicht farbig sind, sondern nur der Korpus ringsrum, könnte ich mir das vorstellen. Komm, warum nicht? Ja. Naja, okay. Also halte ich jetzt nicht für ganz unrealistisch. Was auch immer. Ja, das nächste Gerücht, das wurde jetzt noch ein wenig konkretisiert von Mr. Prosser. Und auch mit ein paar Hintergrundinformationen angefüttert. Es geht mal wieder um mein eventuell kommendes Lieblingsprodukt, der Mac Pro Mini.
Wo wir vor der Aufnahme schon mal stundenlang drüber gesprochen haben. Soll ich das gerade reinschneiden?
Nein, das machen wir nicht. Das war ja reinschneiden, sowas machen wir nicht. Jedenfalls nicht mit Content. Gut, Mac Pro Mini. Da hat er, um es kurz zu machen, die letzten Gerüchte nochmal neu angefasst und hat nochmal dieses Cube-Design in etwa bestätigt und meinte, dass das ungefähr so hoch sein wird wie 3 oder 4 Mac Minis übereinander gestapelt. Und dass sich im unteren Bereich von dem Mac Mini quasi die Computing-Einheit befinden soll und im oberen Bereich der Heatsink und die ganze Abwärmetechnik, um die Leistung, die dieses Gerät bringt, natürlich auch wärmetechnisch abzuführen oder die Wärme, die dort entsteht, auch vernünftig abzuführen. Das sind so die beiden Faktoren, die er da rausgehauen hat. Es soll eine Produktergänzung sein. Das soll den aktuellen Mac Pro so noch nicht ablösen und es soll quasi die Lücke zwischen Mac Mini und zwischen dem Mac Pro schließen. Und soll sozusagen die Grenzen etwas aufweichen und für den Prosumer oder wie man es auch nennen mag, soll das optimale Gerät sein. Das war so seine Aussage. Er hat angeblich schon echte Bilder gesehen von dem Produkt, hat sie aber so nicht veröffentlicht, sondern hat daraufhin ein Rendering angefertigt und hat das veröffentlicht. Das hatte ich auch vor ein paar Tagen vertwittert. Sieht wirklich so aus, als ob sie ein paar Mac Minis übereinander gestapelt haben, von der Höhe her und so sieht es im Moment aus. Tja, ich hoffe ja, dass das kommt, weil das wäre genau mein Produkt.
ich denke, wir können schon davon ausgehen, dass etwas in dieser Art kommen wird, weil was brauchst du so ein Riesengehäuse wie beim aktuellen Mac Pro, wenn du auf ARM gehst? Ja, da kannst du auf jeden Fall viel Luft sparen, inwieweit das dann für den jetzigen Mac Pro-Käufer noch interessant ist, ist eine andere Frage. Gerade was halt die geschätzte Modularität und Erweiterbarkeit betrifft, das muss man einfach mal abwarten. Ich gehe auch davon aus, dass das Gerät nicht von heute auf morgen den Mac Pro ersetzen wird, weil gerade in diesem Bereich viele Leute auch glaube ich, nicht von heute auf morgen von Intel einfach umstellen können auf ARM.
Ja,
Die werden
ja.
sich wahrscheinlich so ein Gerät noch zusätzlich in ihren halt auf den Tisch stellen, beziehungsweise halt in die Firma holen, um den halt entsprechend auf Herz und Nieren zu testen. Aber ich denke nicht, dass, wie gesagt, die auch gerade mit der Investition, die sie getätigt haben, das ist ja nichts, was, das hat ja einen gewissen Zeitraum, über den es ja auch gerechnet wird, was dann von heute auf morgen, wie gesagt, da einfach ersetzt wird. Von daher, wie gesagt, denke ich mal nicht, dass es von heute auf morgen halt da auch bei Apple einen Schnitt einfach gibt. Und dann ist ja auch die Frage, leistungstechnisch, wie weit ist die ARM-Technik zu dem Zeitpunkt, wann das Gerät kommen soll?
Das ist die Frage.
Ja.
Er hat ja auch einen Zeitrahmen angegeben. Ende 2021, Anfang 2022 soll dieser Pro Mini kommen. Und da kann natürlich noch einiges passieren, ne?
Wobei, wenn er dieses Jahr noch kommen sollte, Ende dieses Jahres, denke ich, könnte man auf der WWDC was sehen davon. Das könnte durchaus sein, gerade für die Pros, dass man denen das Gerät nochmal zeigt, und da schon mal die ersten Reaktionen halt mit einfängt. Das könnte durchaus sein. Oder aber zum Ende des Jahres hin eventuell nochmal speziell für die Pros, halt ein Event. Ja, auf dem das Gerät vorgestellt wird und die Vorzüge nochmal angepriesen wird, der ja, Final Cut, Logic etc., dass man das da nochmal zeigt, dass man da eventuell dann auch gerade in diesem Corona-Format, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, dass sie, wie gesagt, die Präsentation dann da so schön aufbereitet alles machen, dass sie dir da entsprechend auch nochmal Pros, ja, gerade aus der Filmproduktion vielleicht nochmal mit reinholst, die dann zeigen und was dazu sagen, ja, vielleicht auch ein aktuelles Projekt nochmal zeigen, was sie damit bearbeitet haben. Das könnte ich mir dann auch nochmal sehr gut vorstellen als Alternative zur WWDC, wenn sie da vielleicht auch noch nicht so weit wären. Ja, dass sie da nochmal ein Event dann einfach draus machen oder eine Vorstellung draus machen, könnte durchaus sein. Wobei ich schon drauf tippen würde, dass man es auf der WWDC sieht, weil es da einfach wunderbar dazu passt. Ja, du hast die Entwickler, das ist eine Entwicklerveranstaltung, die Pro-Geräte, ja, das wird da einfach hinpassen.
Ja, das denke ich wäre optimal platziert. Ganz, ganz richtig.
Ja.
Das sehe ich genauso.
Und dann mal gucken, ob der Schiller dann auch wieder, wo ich denke nicht, dass er es präsentieren würde. Ja.
Wie beim Mac Pro 2013, meinst du?
Ja, genau.
Can't innovate my ass oder
Ja,
wie war
ich denke,
das?
so ein, naja, so ein Spruch käme da nicht mehr. Ja, vor allem, ich glaube, mit der Reaktion darauf, falls er nochmal so einen Spruch bringen würde, den Schuh würde sich Apple jetzt in da auch nicht mehr anziehen wollen, ja, weil du bist vom Trashcan weg, hast jetzt den Mac Pro wieder gebracht, der doch sehr gut auch von der Presse aufgenommen wurde und von den Pros, gerade was halt das Design, die Erweiterbarkeit und auch den Platz, den du hast, ja, und die Möglichkeiten intern in dem Gerät, der ja, sehr gelobt wurde. Und dann würdest du wieder hier vielleicht so was ganz anderes. Ich glaube, da würde man sich so einen Spruch dann doch eher verkneifen, ja.
Ja, klar. Naja, ich glaube, so oft wie jetzt diese Gerüchte angefasst werden, auch von vielen verschiedenen Quellen, also nicht nur vom Prosser, sondern auch vom Gurman etc., mit diesem In-the-Middle-Gerät quasi, da wird was Wahres dran sein, irgendwas wird da kommen.
Ja, wobei es wird was kommen, aber das wird übergangsweise was in Anführungszeichen in the middle sein. In the middle auch nur, ja, von der Größe her, ja, weil er einfach größentechnisch zwischen den Geräten platziert sein wird. Und vielleicht, wie gesagt, es ist halt abhängig davon, wie leistungstechnisch ist halt der dann verwendete ARM-Chip und dann auch halt GPU. Was machen sie da? Ja, es wird ja höchstwahrscheinlich eine eigene Lösung sein. Und kann die oder wird die den aktuellen Mac Pro schon so übertreffen können, dass du sagst, die sind leistungstechnisch auf Augenhöhe oder er hat den Intel sogar überflügelt, ja, mit den AMD-Grafikkarten? Oder werden die vielleicht wirklich auch nur ein paar sein im Moment oder für den Anfang? Ja, dass du da sagst, okay, wir haben den Intel auf jeden Fall auch nochmal. A, aufgrund der Leistung der Grafikkarten und ja, weil einfach die Pros, wie gesagt, da noch vielleicht eine gewisse Sicherheit mit Intel brauchen. Aber spätestens dann, wenn sie wirklich ganz weggehen von Intel, wird es, denke ich mal, kein Zwischengerät mehr sein. Dann wird es den Mac Pro ablösen und das war's.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dieser Mac Pro Mini als Kategorie wird weiterhin da sein. Nee. Und sie werden dann mit dem Mac Pro, also den richtigen Mac Pro, dann weiterhin diese Produktlinie drin haben.
Nee, da verwette ich meinen Mini drauf.
Ja, der ist ja nichts mehr wert.
Das kannst du nicht machen. Das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Das klang eigentlich ganz. Nee, aber ich würde da meinen Mac Mini verwetten. Ja, wenn der Mac Pro endgültig seinen ARM-Chip erhält und auf Intel verzichtet, wird es den Mac Pro, wie wir ihn jetzt haben, in der Größe und in der Art nicht mehr geben. Dann hast du da
in der Größe nicht. Aber vielleicht wird er sich in dem Punkt unterscheiden, dass der Mac Pro Mini auf ARM-Basis, der jetzt eventuell zeitnah, in Anführungsstrichen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommt, nicht ganz so skalierbar ist. Und dann, wenn sie einen richtigen Mac Pro in Anführungsstrichen auf ARM-Basis bauen, dass der dann etwas besser skalierbar ist und auch von den Performance-Werten höher skalierbar ist als dieses Mini-Modell. Weil, dass sie diese drei Produktkategorien, Mini für den Heimanwender, für den Consumer, Mac Pro Mini für den Prosumer und den Pro für den High-End-Anwender, dass man diese drei Kategorien abdeckt.
Nee, sehe ich nicht. Definitiv nicht. Du hast entweder, wie jetzt auch beim Mac Pro, den Einstiegspreis, ja, den sich eventuell auch so ein Prosumer noch leisten kann, wo wahrscheinlich der erste Mac Pro auf ARM-Basis auch preislich liegen wird, ja, mit so die untere Einstiegsklasse beim Mac Pro. Und du hast einen hoch ausgestatteten Mac Mini später vielleicht noch. Momentan hast du ja beide noch Intel und M1. Du hast wahrscheinlich beim Mini auch nochmal wie früher die Wahl zwischen einem Einsteiger-Mini und einem etwas besser ausgestatteten Mini, auch was den Prozessor betrifft. Und das ist, denke ich mal, die Schiene, die Apple fahren wird in Zukunft. Wenn halt, wie gesagt, Intel komplett wegfällt. Und das wird sein. Entweder hast du einen top ausgestatteten Mac Mini, ja, der preislich nochmal attraktiver sein wird, aber Leistung satt bietet für deinen Anwendungsfall, den du hast. Wie gesagt, dann günstig im Vergleich zum Mac Pro und du hast einen Grundausstattungs-Mac Pro, ja, der eventuell dann deine Ansprüche, ja, auch eventuell auch an Design erfüllt, ja, und an Mac Pro alleine schon das Wort erfüllt, ja, der halt, wie gesagt, nicht rechts unten ist, sondern links oben. Und dann kannst du den halt konfigurieren, wie du Bock hast, ja, keine Ahnung, 128 GPU-Kerne, ja, oder mehr, ja, Zusatzkarten, keine Ahnung, ja, wie jetzt aktuell ja beim Mac Pro auch eventuell nochmal diese eine Karte halt mit rein, falls es sowas Ähnliches dann beim ARM Mac Pro dann noch geben sollte. Aber dass sie dann nochmal unterscheiden zwischen Mini, Mac Pro Mini oder wie auch immer man nennen will und Mac Pro, das sehe ich nicht.
Ja, okay. Ich glaube schon. Also,
wenn du als Mac Pro Mini den Mac Pro bezeichnest in seiner Einsteigerkonfiguration oder in seiner kleinsten Konfiguration, okay, da bin ich bei dir. Aber dass sie wirklich drei verschiedene Produkte haben, nee.
Also wenn sie sich jetzt dafür entscheiden sollten, diesen Mac Pro Mini einzuführen, dann gehe ich fest davon aus, dass sie auch in Zukunft
den ARM drei Mac Pro, der wird kleiner sein, aber ich, wie gesagt, der wird über lang, wird er den Intel komplett ablösen.
Ja, natürlich wird er den Intel ablösen. Das ist ja auch die Voraussage von
Tim Cook gewesen. Aber als einziger Mac Pro.
Nein, glaube ich nicht. Sie werden drei Produktkategorien weiter im Sortiment dann behalten. Ja, und die werden sich auch differenzieren. Die werden sich auch differenzieren.
Ja, das hast du doch bei dem Intel Mac Pro ja auch. Du hast deinen Mac Pro und der fängt in der Einstiegsklasse an und du kannst ihn nach oben konfigurieren, wie du willst. Und du hast ja quasi in der günstigsten Konfiguration ja eventuell halt wirklich so ein Semi-Pro oder ein Prosumer-Gerät bis zu deinem wirklichen High-End-Pro-Gerät in der Top-Ausstattung. Und so werden sie das mit dem ARM-Mac wahrscheinlich auch machen. Aber das wird nur ein Gerät sein. Und das kannst du dann konfigurieren.
Ja, ich glaube, sie werden innerhalb dieser Kategorien in Anführungsstrichen Deckelungen einziehen. Das heißt, sie werden sagen, der Mac Pro Mini ist bis zum gewissen Punkt aufrüstbar, aufgrund der physischen Gegebenheiten, der Konnektivität und der Erweiterungsmöglichkeit. Und wenn du wirklich richtige Skalierbarkeit haben willst, dann musst du den Mac Pro holen auf
ARM-Basis. Dafür hast du den Mac Mini. Das, was du eben beschrieben hast, ist der Mac Mini.
Ja, aber es gibt ja zwischen Schwarz und Weiß noch Grau. Und der Graue ist der
Mac. Aber du weißt ja nicht, was nach dem Intel Mac Mini kommt.
Das weiß keiner. Also du doch gut, Apple wird es wissen, nur wir werden es nicht wissen.
Ja, nee, aber die Frage ist ja, was kommt mit der nächsten ARM-Generation als Nachfolger auch für den Intel? Und das kann, gerade wenn sie den Formfaktor ja beibehalten, und du hast ja gerade mit ARM und mit der Onboard-Grafik, hast du ja momentan auch, brauchst du ja im Prinzip den Platz auch gar nicht, den du im Gerät hast. Deswegen hast du da eine gewisse Möglichkeit, auch gerade was Hitzeentwicklung oder mehr Power betrifft, hast du im Mac Mini ja noch. Du kannst in diesem aktuellen Formfaktor, kannst du auch mit ARM-Chips definitiv noch einiges an Leistung mehr reinpacken. Und wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass es im Mini, wenn der Intel wegfällt, es da verschiedene SKUs geben wird, auch was die Leistung betrifft. Und damit hast du das, was du eben beschrieben hast, nicht ganz so skalierbar wie ein Mac Pro, hast du damit schon abgedeckt. Dann hast du deinen Mac Mini. Und wie gesagt, den kannst du auch zum Mac Mini Pro hochkonfigurieren. Dass du den nicht zu einem Mac Pro konfigurieren kannst, okay. Aber du hast dann da auf jeden Fall diesen eventuell auch Prosumer-Bereich, egal wie man nennen will, hast du dann eventuell mit einem günstigeren Mac Mini dann abgedeckt und dann kommst du wieder zu deinem Mac Pro, dass der dann Mini sein wird, weil der ARM einfach kleiner ist, weil die Architektur sich komplett ändert, ja, weil der Platzbedarf einfach nicht mehr da ist, okay. Aber wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass es nach wie vor dann nur zwei geben wird, den Mac Mini, den Mac Pro. Peng.
Gut. Wir werden
sehen. Der wird halt einfach kleiner werden.
Ja, das steht außer Frage. Ja, das wäre schlimm, wenn er nicht kleiner werden würde. Das ist richtig, da gebe ich dir recht. Gut, das ist deine These, ich habe meine These. Wir werden am Ende des Jahres sehen. Da werde ich mal
Mini drauf. Ende des Jahres ist, denke ich mal, für den Wegfall Intel beim Mac Pro sowieso zu früh. Und dann wirst du auf jeden Fall noch im Sortiment haben.
Wir werden dann sehen, wie der Mac Pro Mini, wenn er denn so kommt, aussehen wird. Und daraus kann man ja auch schon ein bisschen ableiten, wo die Reise hingehen wird.
Glaube ich eigentlich eher weniger, weil du weißt wirklich nicht, wie weit ist die ARM-Technik oder der ARM-Chip, der dann später mal den Intel ersetzen soll. Weil ich denke nicht, dass der erste Mac Pro unbedingt das Leistungspotenzial haben wird, wie es der Mac Pro haben wird, wenn Intel wegfällt.
Jedenfalls nicht, wenn man den Mac Pro in der vollen Ausbaustufe als Referenzmodell nimmt. Das muss man immer dazu sagen.
Ja, wir wissen einfach nicht, was kann Apple bis zu dem Zeitpunkt, wo an der erste ARM Mac Pro erscheint, was kann sie bis dahin zaubern?
Ja, klar.
Das ist halt echt die Frage, gerade auch wieder im GPU-Bereich. Ja, was können sie da machen? Und
das haben wir ja schon immer gesagt, wir haben ja noch nicht mal jetzt den iMac gesehen, wir haben ja noch nicht mal die nächste gesehen. Und ich denke mal, etwas mehr könnte man auch wieder vorausschauen, wenn man jetzt einen iMac sehen wird mit einem etwas leistungsstärkeren M1-Prozessor, was da wirklich bietet.
Ist es dann vielleicht schon ein M1X, M1.5,
M2? Oder vielleicht ein M2 gleich, man weiß es ja nicht.
Wie sieht es mit der GPU aus? Das ist echt die Frage. Und dann kannst du schon mal abschätzen, oh, holla die Waldfee, das sind ja die besten Voraussetzungen für ein Mac Pro. Dann bestätigt sich vielleicht auch so die Timeline von Ende des Jahres. wenn man einen iMac mal gesehen hat, kann da schon mal abschätzen, ja, wird es derselbe Chip sein, nur mit einer besseren, nochmal verbesserten Thermo, ja, alle Lüftungstechnik etc., dass man da aus dem Chip vielleicht auch mal ein bisschen mehr rausholen kann. Macht man vielleicht auf dem Chip die GPU einfach nochmal leistungsfähiger? Ja, das sind alles so Fragen. Das kann man dann besser abschätzen, wenn man, wie du schon gesagt hast, den iMac dann gesehen hat, ja. Und dann auch weiß, was für ein Chip da drin steckt, ja. Mhm. Ja.
Naja, wir werden
sehen. Auf jeden Fall tolle Zeiten, ja.
Ja,
die vor
auf
uns
jeden
sind.
Fall.
Ja, definitiv.
Ja, kann man so sehen. Gut, das nächste Gerücht wurde jetzt auch noch ein wenig ausgearbeitet, diesmal von Ming-Chi Kuo. Da geht es nochmal um die Anschlüsse, um die Ports. Da gab es vor ein paar Wochen ja schon Gerüchte, dass die neuen MacBook Pros mit verschiedenen Ports zurückkommen sollten. Da gab es aber keine Konkretisierung, welche Ports es sein werden. Da gab es immer nur aus der Crowd heraus Spekulationen. Wir haben ja auch spekuliert, was kommt oder was eventuell nicht kommt etc. Aber Ming-Chi Kuo hat das jetzt erstmals spezifiziert und deckt sich auch mit meinen Vermutungen, die ich damals hatte. HDMI und SD-Karten-Slot, das sind die Ports, die reinkommen werden, plus natürlich die zusätzlichen USB-C respektive Thunderbolt-Ports. Und das war ja auch meine These, obwohl du ja damals auch gesagt hast, HDMI wird nicht kommen. Und ich habe damals schon gesagt, HDMI wird kommen. Und da geht es
Ming-Chi Kuo auch. Ich sehe es bis jetzt immer noch nicht.
Ja, doch, ich sehe es immer mehr.
Nee, ich nicht.
Wie sagt...
Die Gerüchte können sagen, was sie wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum Apple HDMI bringen sollte.
Mhm. Wie sagen die Jugendlichen heute, ich fühle das ganz stark, ich fühle das ganz hart, dass das kommen wird, weil HDMI also eines der wenigsten...
Nee, das beste Zitat dazu ist immer noch, vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl.
Ja, aber das hat ja nicht die Jugend, das war ein Fußballspieler, glaube ich. Ne?
Ja. Es ist auch schon ein paar Jährchen her, das Zitat, aber das ist zu dem Thema immer noch das Beste. Ja. Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl.
Da hat er ja recht. Also HDMI ist eine Schnittstelle, die extrem oft eingesetzt wird, auch im Businessbereich.
Ja, aber nicht erst seit
heute. Da habe ich damals schon alles erklärt. Brauchst keine Adapter mehr, du kannst direkt nativ reinstecken.
Ja, aber doch nicht erst seit heute. Und was hat Apple das die letzten 100 Jahre gekümmert? Gar nicht.
Naja, Apple hat schon, wenn wir uns die Tastatur anschauen, wo Apple gemerkt hat, dass die Nutzer extrem unzufrieden sind, sind sie auch wieder zurückgerudert zur alten Tastatur.
Ja,
da haben sie auch stark auf die Nutzer gehört, weil die Butterfly-Tastatur einfach scheiße war.
Aber an welchem Gerät hattest du denn in der Vergangenheit einen HDMI-Anschluss?
Älteren MacBooks hatten HDMI-Anschlüsse.
What?
Ja.
Welches?
Ich habe es jetzt nicht auswendig, aber es war ein etablierter Port bei Apple.
Sollte ich mich so irren? HDMI? Nee, die hatten einen DisplayPort-Anschluss, aber kein HDMI.
Es gab, ehrlich gesagt kann ich doch, es gab Geräte mit HDMI-Direktanschluss.
Ja?
Ich will jetzt ja nicht, dass...
Täusche ich mich so sehr?
Kann möglich sein. Es kann sein, dass ich mich aber auch täusche. Man kann ja nicht alles wissen. Was man nicht weiß, das kann man nachschlagen. Jetzt ist wieder Stille im Kanal.
Ja.
Es gibt einen Podcast, der googelt auch immer beim Podcasten.
Ja, wir übernehmen das jetzt einfach mal. Ja.
Ja, ich wäre froh, wenn wir die Hörer übernehmen könnten. Das wäre viel schöner, hätten wir mehr Hörer.
Achso, das kann vielleicht ein Powerbook gewesen sein. Hm? Powerbook HDMI? Nee, auch nicht.
Es gab... sogar ein MacBook Air mit HDMI-Anschluss.
Nein.
Oder habe ich das jetzt? Ich habe jetzt den Mac Tracker auf.
Nein. Über Adapter ja. Aber es gab in einem MacBook Air noch nie einen HDMI-Anschluss.
Ich habe jetzt hier MacBook Air auf.
Und dann du hast Mini-DisplayPort gehabt und oder DVI sogar. Vielleicht. War es DVI? DVI kann das gewesen sein.
DVI, aber nicht in der Größe. DVI war sehr groß vom Anschluss.
Mini-DVI.
Okay,
Mini-DVI. Und dafür gab es höchstwahrscheinlich einen HDMI-Adapter. Aber einen direkten HDMI-Port, und es gibt ja auch Mini-HDMI, war meines Wissens nach nicht verbaut.
Im MacBook Air. Ja, gut, stimmt. Mini-DisplayPort, VGA, genau. DVI, oder Dual-Link-DVI, Dual-Link-DVI. Also
Mini-HDMI, klar. Aber in dem Transportator, alle in den MacBooks oder PowerBooks oder auch den ES, wüsste ich nicht, dass da jemals direkt ein HDMI-Anschluss war. Das war alles, glaube ich, Adapter. Also wenn ein Hörer da irgendwie jetzt auf die Schnelle, was heißt auf die Schnelle, in der Recherche, die wir jetzt auch nicht übertreiben können während der Aufnahme, hat gerne in die Shownotes rein. die Kommentare zur Folge. In die Kommentare zur Folge halt rein. Aber gerade was jetzt die Powerbooks und auch die MacBooks betrifft, Adapter ja. Definitiv, garantiert. Dongles gab es ja für alles und jedes, ja. Da hatten wir Firewire, wir hatten Mini-DVI, wie gesagt. Wir hatten, oder jetzt auch den Mini-Display-Port an den Minis, ja. HDMI am Mini, aber ein HDMI-Anschluss an portablen Geräten?
Nee, ich habe jetzt ja mal so stichprobenartig durchgeklickt. Da also ist nichts jetzt mit nicht HDMI. Nee.
Vielleicht nochmal Geräte way back in time, ja. Okay, das könnte vielleicht noch sein, aber so viel ich mich jetzt seit meinem Einstieg mit den Powerbooks damals, kann ich mich nicht erinnern, dass da irgendwas gewesen wäre mit HDMI direkt. Wie gesagt, über Adapter ja, aber direkt am Gerät nein. Und deswegen, gut, alle zurückbringen. Klar, es kann sein, dass sie den nochmal machen wollen, aber ich frage mich, wieso? Sie haben das bis jetzt noch nie gemacht. Genauso wie immer mal wieder die Gerüchte kamen bei MacBook Air, es kommt ein SIM-Karten-Slot.
Ja gut, die Gerüchte gibt es ja schon so lange, solange es das MacBook Air gibt.
Und es hätte auch durchaus Sinn, oder würde heute auch noch Sinn machen, aber nein.
Oder zumindest eine eSIM-Geschichte. Muss ja nicht unbedingt ein Slot sein, man könnte es mit eSIM lösen, das Ganze.
Ja, aber die Lösung für Apple in dem Bereich heißt eindeutig iPhone.
Ja, obwohl es natürlich Built-in eine sauberere Lösung wäre, als mit iPhone zu arbeiten, ganz klar, nach meiner Meinung.
Ja, gerade mit den Dual-SIM-Angeboten auch der Anbieter. Ja, du kannst ja auch eine zweite SIM mit reinen Daten oder wo du nur die Daten halt im Notebook teilen kannst mit deinem Vertrag, kannst du ja auch machen.
Ja.
Daher, das würde sich schon anbieten. Ich halte das oder würde das gerade im Geschäftsumfeld nach wie vor noch für sinnvoll erachten. Aber wie gesagt, ich gehe da fest davon aus, dass für Apple die SIM-Karte das iPhone ist. Tethern, Ende.
Ja. Auch, wie gesagt, auch wenn es Nachteile hat, aber das sieht Apple wahrscheinlich nicht in ihren Augen.
Allein die Akkulaufzeit vom iPhone, die sich da
absolut
nochmal drastisch verringert. Ja. Aber ja, für Apple ist die SIM-Karte für dein MacBook das iPhone.
Ja. Na gut, jedenfalls meinte Ming-Chi Kuo, um das jetzt abzukürzen, HDMI und SD-Kartenslot kommt wieder zurück. Da habe ich letztens auch jemanden gehört, der meinte, SD-Karten-Slot hält er für eine veraltete Technologie, weil es langsam ist, aber dann sollte er sich mal mit aktuellen Kartenlesetechnologien auseinandersetzen, was die Karten überhaupt alles bewältigen können. UAS-Standards auseinandersetzen. Es gibt wahnsinnig performante High-End-US SD-Karten.
Du kannst 4K auf SD-Karte schreiben. Das ist gar kein Thema. Ja.
Genau. Und auch in vernünftigen Geschwindigkeiten. Natürlich kosten dann die SD-Karten etwas mehr als die Standardkarten. Mhm. Und es kommt halt darauf an, dass natürlich dann dieser Kartenleser auch den höchsten UHS-Standard unterstützt, den es gibt und auch dementsprechend dieses transportieren kann. Und wenn Apple sich dazu entscheiden wird, dann werden natürlich hoffentlich den aktuellsten, schnellsten SD-Karten-Reader verbauen, den es dort gibt.
Kann man fest davon ausgehen.
Genau. Und dieser Markt ist absolut nicht tot, weil Profis brauchen das, die mit SD-Karten arbeiten, in größeren Mengen hantieren, Daten sichern wollen, Daten kopieren wollen etc. Und da gibt es durchaus ein großes Bedürfnis, auch wenn das andere anders sehen. Ich sehe das deutlich, dass dieser SD-Karten-Slot sehr wichtig ist. Und ich höre noch diese Aufschreie, die es damals gab, wo der weggefallen ist. Und ich erinnere mich da noch an einen Livestream, wo Paul Ripke sein erstes Mal das neue Gerät ausgepackt hat, wo kein SD-Kartenslot war, was der gerantet hat darüber.
Wo ist denn mein SD-Kartenslot?
Und dass er da total angepisst war. Und das war nicht der erste Profi-Fotograf, der sich darüber aufgeregt hat. Da gab es noch eine Menge anderer professioneller Fotografen, die
auch,
das
auch in dem nervt. Umfeld gibt es halt Argumente gegen WLAN, ja. Es gibt ja auch immer mehr Kameras, auch im Profibereich, die halt direkt das Übertragen der Bilder bei WLAN unterstützen, ja. Aber das will auch nicht jeder, ja.
Das will nicht jeder und es ist teilweise auch nicht immer so hassle-free, wie einfach eine SD-Karte rauszuziehen und die reinzustecken, weil
Ja.
die Fehlerquote, dass das nicht funktioniert, ist geringer, als wenn ich da jetzt mit einer Wi-Fi-Connection arbeite, etc. pp.
Ja,
Also das muss man mal so
alleine
sehen.
wenn du auch mal gerade was das Thema, und jetzt bin ich wieder bei Backup betrifft, du hast so viele professionelle Backup-Systeme für SD-Karten, ja, wo du ein Standalone-Gerät hast, ja, du nimmst deine Karte aus der Kamera raus, steckst sie in dein Backup-Gerät rein und die Karte ist im schnellsten, wie es halt geht, hast du ein komplettes Backup der Karte gemacht, ja, kannst die auch direkt wieder platt machen, wenn du irgendwie zu wenig Karten dabei haben solltest. Ja, du hast dann Backup gemacht, du hast die Karte, kannst sie eventuell auch nochmal frisch einsetzen oder hast halt das doppelte Backup. Du hast die Karte, die du wegpacken kannst, du hast deine Backup-Lösung, ja, auf dem du die Bilder gesichert hast, plus eventuell nochmal Cloud. Also wie gesagt, in dem professionellen Bereich, da gibt es ja so viele Lösungen mittlerweile, auch mit Cloud-Anbindung, dass die sogar noch hier die Bilder in die Cloud schiebt, ja. Da hast du dann im Prinzip dann drei Backups direkt an deiner Shooting-Location gemacht, ja. Und
Genau.
das ist halt auch viele, na klar, die unterstützen teilweise auch noch andere Formate, aber die SD hat sich einfach durchgesetzt. Ob es jetzt SD ist, ob es Micro-SD ist, ja, egal, aber die SD hat sich auf jeden Fall definitiv mittlerweile durchgesetzt, ja.
So sieht's aus. Und gerade, wie du es eben sagtest, das Thema Backup ist gerade im High-End-Profi-Fotografiebereich das A und O, weil die Location, die ich angemietet habe, die Models, die ich gemietet habe oder gebucht habe, das ist ein wahnsinniger finanzieller Aufwand. Und wenn die Bilder weg sind, kann ich das nicht einfach mal so aus dem Budget heraus nochmal neu initiieren, dieses Shooting. Da muss ich meine Backups vor Ort machen, da muss ich mehrere Kopien meines Footage ziehen. Da kann ich nicht einfach darauf vertrauen, dass das einfach mal singulär auf einer SD-Karte drauf ist. So ist es. Und alle, die was anderes sagen, die haben sich mit professioneller Fotografie noch nicht beschäftigt, das ist meine Meinung.
Ja, vor allem generell vielleicht auch noch nicht mit dem Thema Backup. Und
Ja,
es macht halt
gut.
einfach, wie gesagt, Backup egal, ja. Und wenn man irgendwie zu Hause alleine sitzt und nur seinen Hamster fotografiert, ja, es wäre halt schade, wenn die Bilder irgendwann weg sind. Ja,
Ja,
oder
obwohl ich
deine,
da
oder, ja.
die Reproduktion der Bilder höher sind, als wenn ich jetzt ein riesen Shooting veranstalte, was
Ja,
riesen
nee, aber
Budget
ich meine, generell
ja.
Backup ist ein Thema, wo man
Ja,
sich ja
klar.
generell damit beschäftigen sollte, weil egal was verschwindet, ob es jetzt privat ist, ob es geschäftlich ist, es ist halt weg und im höchst oder oder höchstwahrscheinlich auch nicht mehr rettbar, ja. Und das ist halt wirklich schade, ob es irgendwie eine private Erinnerung ist, ja, ob es ein Hamster, dein Kind ist oder sonst was, ja, oder halt im professionellen Umfeld die Arbeit, wo du halt nicht nur viel Geld, sondern auch wirklich viel Arbeit reingesteckt hast, ja. Deswegen Backup. Wir sprechen es vielleicht nicht mehr so oft an wie früher, aber das ist definitiv ein Thema, wo man sich immer Gedanken drum machen sollte. Und jetzt wäre eigentlich ein wunderbarer Zeitpunkt für einen Werbepartner in dem Bereich, ja. Das hätte sich jetzt wieder so gut angeboten. Nee, aber wir haben da ja in der Vergangenheit schon auch Werbepartner gehabt in der Richtung. Die kann man ja auf jeden Fall sich auch nochmal angucken. Von daher, ja, ich glaube, dass auch dir liegt das Thema ja gerade auch im Herzen. Ja, du kommst ja auch aus der Ecke oder hast viel damit zu tun, auch gerade im Berufsumfeld. Von daher, ja, macht eure Backups bitte, ja.
Genau. Das kann man nicht oft genug sagen, da hast du recht. Und überprüft eure Backups auf
Da, genau,
Funktionalität.
das gehört zu einer Backup-Strategie einfach dazu, dass
Ja.
man guckt, dass das Backup auch funktioniert, ja, dass die Daten da sind, dass alles das da ist, was man gerne backuppen möchte, dass die Daten lesbar sind, ja, und die dann auch natürlich entsprechend sicher aufbewahren,
Genau.
ja.
So sieht's aus. Gut, also Ming-Chi Kuo meint, wie, um das nochmal abzuschließen, HDMI und SD-Kartenslot, und beides halte ich eigentlich für realistisch. SD-Kartenslot halte ich für noch realistischer als ein HDMI-Port, da gebe ich dir etwa, gebe ich dir recht. Aber ja, HDMI-Port, ja, schauen wir mal.
Ein HDMI-Port frisst ja jetzt auch, das ist ja hier kein VGA-Anschluss.
Ja, der ist sehr kompakt, den kann man größentechnisch auch dort reinbringen, das ist nicht das Problem.
Schade wäre es halt, wenn es wieder Mini-HDMI wäre und du bräuchtest wieder einen Adapter.
Ja gut, dann wäre es natürlich, dann kannst du gleich USB-C nehmen.
Dann kannst du es gleich sein lassen, ja.
Obwohl die Fehlerquelle von einem Mini-HDMI auf einen großen HDMI-Adapter technisch ist geringer als geringer, mit diesen USB-C-Dongles, weil nicht jeder
USB-C-Adapter... Wobei, du brauchst ja noch nicht mehr unbedingt einen Adapter, weil es gibt ja auch Mini-HDMI auf HDMI-Kabel. Ja, du könntest sogar da drum um einen Adapter drumherum arbeiten. Ja.
Ja, das stimmt. Hm. Naja, gut, schauen wir mal, wie das aussehen wird.
Genau.
Ich würde mich freuen... SD-Karten. Und ich würde mich dann auch freuen, wenn die Firma Nifty Drive wieder in dieses Segment einsteigt, weil dann könnte man sein System etwas speichertechnisch erweitern.
Ja, je nachdem, da kann man schon drauf wetten, dass es dazugehör entsprechend geben wird.
Und ich meine, vielleicht war das auch einer der Gründe, warum Apple damals sich gegen die Weiterführung des SD-Karten-Slots entschieden hat. Das wird zwar nicht der Hauptgrund gewesen sein, aber sie werden diese Nifty-Drive-Geschichte sicherlich im Blick gehabt haben. Das ist jetzt ja nicht, war jetzt ja kein exotisches Produkt. Gab es ja dann auch von verschiedenen Herstellern. Mhm. Transcend hat was gemacht. Wie gesagt, Nifty-Drive, die waren nach meiner Meinung die ersten, die das rausgebracht haben. Ich glaube auch von der Qualität die besten nach meinen persönlichen Testerfahrungen. Und ich glaube, das werden die auch mit im Blick gehabt haben, das ganze Thema.
Möglich, ja.
Es ist natürlich nicht so performant wie eine interne SSD, aber als Datengrab für gewisse Auslagerungen von Inhalten oder nur als Backup, Time Machine Backup drauflaufen zu lassen, war das eine sehr elegante Lösung, das Ganze. Na gut. Dann gibt es noch ein paar Gerüchte zum iPad Pro. Das soll dann wirklich auch Mini-LED haben. Und man munkelt, dass es dann natürlich ein bisschen dicker dadurch werden soll. Ist klar, weil Mini-LED etwas mehr Platz benötigt. Und heute habe ich noch ein Gerücht gelesen, dass Touch-ID und Face-ID in das iPad Pro Einzug halten werden sollen. Bin ich sehr gespannt, weil wenn das kommt, kann man natürlich auch davon ausgehen, dass die nächsten iPhones das auch haben werden. Also da ist es schon relativ, wenn das so sich etablieren wird, ist es schon relativ sicher, dass die nächsten iPhones das dann auch bekommen werden. Also die nächste iPhone-Generation. Mal schauen. Könnte man ja leicht umsetzen, wenn sie den Ein- und Ausschalter vom iPad Air nehmen und den einfach dann ins iPad Pro mit reinpflanzen, könnte man das natürlich auch sehr einfach mit implementieren. Ne?
Ja.
Und was mich jetzt gewundert hat, ein neues Magic Keyboard für das iPad Pro. Ich weiß nicht, was sie da ändern wollen, weil das Ding ist erstens mal relativ neu auf dem Markt. Es ist nicht vom Produktzyklus her, es ist recht nah dran oder es ist recht frisch. Ich weiß nicht, was man da anpassen will. Das ist auch noch in der Gerüchteküche. Ja, keine Ahnung. Ja, und final gab es da noch Gerüchte, da gibt es ja ein großes Hin und Her, März-Event, ja oder nein. Da gab es ja auch Aussagen am 16., dann kam Mark Gurman, er hat gesagt, es wird nicht stattfinden, zumindest nicht am 16., da hat er seine Aussage nochmal revidiert, weil zuerst hat er gesagt, es gibt kein März-Event, dann hat er im Nachgang gesagt, naja, es gibt vielleicht doch ein März-Event, aber nicht am 16. Ja, es kommt darauf an, was wir sehen werden. Wenn wir so viele Produkte sehen werden, dass man sie in ein Event packen müsste, also in ein Corona-Event, sage ich jetzt mal, dann macht es Sinn. Aber wenn es nur so ein paar Kleinigkeiten sind, wie ein neues iPad, wo sich nur das Display ändert und vielleicht der Prozessor ändert, das könnte man auch per Pressemitteilung raushauen. Aber wenn Sie jetzt zu viel Produkte haben, ich sag mal AirTags, Oder AirPods der dritten Generation. Da gab es ja letztens auch ein paar Bilder, die angeblich geleakt worden sein sollen. Also Produktbilder von den AirPods 3. Wenn alles solche Kleinigkeiten auf dem Haufen erscheinen sollten, dann wird so ein Event natürlich Sinn machen. Ne? Hm. Ja, schauen wir mal. Also ist ja nicht gesagt, dass überhaupt ein Event stattfindet. Könnte ja auch sein, dass das alles sich noch nach hinten verschiebt. April, keine Ahnung, muss jetzt ja nicht unbedingt im März sein.
Hm? Naja.
Naja. Naja. Gut, dann haben wir die ganzen Gerüchte durch und könnten eigentlich, um das Ganze abzuschließen, zum Gadget der Woche kommen, hätte ich bald gesagt.
Hast du ein Gadget?
Ich habe ein Gadget zugeschickt bekommen, man soll es kaum glauben. Jetzt habe ich meine Notizen nämlich fälschlicherweise schon auf den Haufen der Zerstörung gelegt. Hier muss ich den Zettel nochmal rübernehmen.
Wie konnte denn diese Rechnung in den Schredder gelangen? Eieieiei.
Ja, ja. Ausgangsrechnungen nicht in den Schredder, aber die Eingangsrechnungen, oder wie war das? Ja, nein, es war Gott sei Dank keine Rechnung, weil es handelt sich um ein Rezensionsexemplar, was mir kostenlos zur Verfügung gestellt worden ist, um da jetzt auch die Transparenz nochmal hervorzuheben. Die Firma Satechi hat mir nämlich wieder was zugeschickt, ein Powerbank. Und zum Thema Powerbank, da bin ich ja eigentlich ein bisschen ruhiger geworden. Es gab ja früher sehr viele Powerbanks, die ich getestet habe, aber ich habe mich da so ein bisschen zurückgehalten, weil die Innovationsdichte war da auch sehr gering bisher und da gab es halt auch nicht so vieles, was mich interessiert hat. Deswegen habe ich gesagt, okay, cool bleiben, nicht jeden Kram testen und nicht jeden Kram anfordern. Das sieht hier aber ganz anders aus, weil wir hier mal was, was ganz Neues würde ich jetzt nicht sagen. Ansätze gab es auch schon von marktbegleitenden Herstellern, aber nicht so in dieser Ausführung oder in dieser Zusammenstellung, weil wir haben ja einmal die Möglichkeit, mehrere Geräte anzuschließen und gleichzeitig aufzuladen. Und vielleicht sollte ich vorher mal den Namen nennen dieser Powerbank, weil dann erschließt sich auch die Funktionalität etwas besser. Das Ding nennt sich Satechi Quadro Wireless Powerbank. Ja, bei Quadro denke ich erstens an Audi und nicht an eine Satechi Kurze Powerbank.
Prägnanter Name, ja.
Ne? Aber egal. Das Ding beinhaltet nämlich mehrere Ladetechnologien. Wir haben einmal ein QI-kompatibles Ladepad, wo wir zum Beispiel ein QI-fähiges Smartphone drauflegen können. Muss keins von Apple sein, kann auch von anderen Herstellern sein. Oder zum Beispiel auch die AirPods Pro oder die AirPods mit Ladecase. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir einen verbauten Ladepuck, wo wir dann die Apple Watch aufladen können. Also das ist quasi, so gestaltet sich die Oberseite der Powerbank. Dann haben wir noch einen USB-A-Ausgang. Da können wir zum Beispiel sämtliche Geräte anschließen, die man über USB laden kann. Das haben wir auf der Seite und wir haben noch einen USB-C-Port. Der USB-C-Port ist auch gleichzeitig dafür da, das Gerät aufzuladen. Und jetzt erschließt sich auch der Name Quadro, nämlich 4 Anschlüsse oder Lademöglichkeiten. Wie gesagt, zweimal wireless und zweimal mit einer Kabelkonnektivität. Simultan kann dieses Gerät nur 3 auf einmal laden. Das muss man dazu sagen. Also wir können nicht diese Quadro-Fähigkeit auf einmal abbilden, sondern das können wir nur auf 3 Ebenen gleichzeitig gestalten. Aber das ist ja schon mal was. Apple Watch und AirPods oder so gleichzeitig wireless aufladen und dann noch ein anderes Gerät anschließen, das macht ja schon mal Sinn. Das Ding hat 10.000 mAh, also durchaus im oberen Segment. Es ist sehr schön und kompakt verarbeitet, Verarbeitungsqualität sehr, sehr hochwertig, finde ich. Vom Design schlicht und zurückhaltend, jetzt nicht so aufdringlich. Hauptfarbe ist schwarz. Dann haben wir einen eluxierten Rahmen aus glänzenden Metallapplikationen, wie man so schön sagt, der ringsum das Gerät geht. Wir haben Status-LEDs am Gerät, die blau leuchten. Der Ladepuck ist weiß, liegt aber auch daran, dass das ein Ladepuck ist, der von Apple geliefert wird, weil Apple liefert ja auch die Ladepucks, wie gesagt, an Third-Party-Herstellern. Deswegen ist dieses Ding die Original-Produkte einsetzen, immer weiß, weil das halt der Apple-typische Ladepuck ist, der dort verarbeitet wird. da die Apple Watch ja nicht QI-fähig ist, sondern einen eigenen Standard zum Aufladen benötigt oder einen modifizierten QI-Standard benötigt letztendlich. Dann wird noch mitgeliefert ein USB-C-Kabel, was auch 60 Watt fähig ist, also auch ein High-Power-Kabel, also Power-Delivery-Kabel, was mit im Lieferumfang enthalten ist. Und das Ganze, wie gesagt, in einer doch recht kompakten Bauart und Bauform verpackt. Ja, schönes Produkt. Und für alle diejenigen, die dann irgendwann mal wieder unterwegs sein werden und viele Apple-Produkte ihr eigen nennen, denke ich, ist das eine sehr interessante Powerbank. In bewährter Satecki-Qualität. Preislich liegen wir hier bei 99,99 € empfohlener VK und da halten sich derzeit auch einige oder fast alle Händler dran, weil es auch ein brandneues Produkt ist. Gibt es da noch keine großartigen Preisreduzierungen im Markt, wie ich gesehen habe. Aber wenn man diese ganzen Lademöglichkeiten zusammen addiert, was das Produkt kann und was es liefert, ist das, denke ich, ein annehmbarer Preis. Wenn es nur eine schnöde Powerbank wäre, würde ich sagen, überteuert, aber aufgrund der hohen Querschnittskompetenzen dieses Produktes würde ich sagen, ein fairer Preis. Tja. Tja. Gut, ne? Hast du noch Fragen dazu, zum Produkt?
Nein.
Okay, gut.
Nein.
Könnte ja sein, dass ich da irgendwas Wichtiges vergessen habe.
Ohne das Produkt zu kennen, kann ich es schlecht sagen.
Ja, kann ja sein, dass du noch irgendwelche Dinge hast, die ich noch nicht in meinen Ausführungen beantwortet habe, sagen wir es mal so.
Nee.
Okay.
Das passt.
Gut, dann haben wir doch hoffentlich die Stunde voll gemacht heute.
Anderthalb.
Ich hab so ein bisschen Zeitgefühl verloren. Kam mir so vor, als ob es so eine halbe Stunde war.
Ja, wie hast du gesagt, du sitzt seit letztem Samstag immer noch am selben Platz und hast dich nicht wegbewegt. Ja.
Genau. Ich habe nur das Audio-Interface ausgemacht und jetzt habe ich es wieder eingeschaltet.
Wird so schön warm, gell?
Ja, genau.
Okay.
Gut. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, Thomas, hören wir beide uns nächste Woche irgendwie wieder.
Genau. Bis dann.
Okay, also bis dann. Jo, mach's gut. Ciao.